herzlich willkommen zur ersten Folge von Überleben. Wir fackeln nicht lange, sondern legen sofort los. Das erste Interview ist mit Felix Hohler, für viele besser bekannt als Fips. Fips ist 35 Jahre alt und Musiker, wie auch Lehrer und ganz viele andere Sachen. Mit ihm zusammen habe ich mich der Frage gestellt, inwiefern sollte man mit 35 Jahren sein Leben im Griff haben? Was bedeutet das überhaupt, sein Leben im Griff zu haben? Eine Familie zu besitzen? Erfolg im Job zu haben? Fips jedenfalls wurde in der Schweiz nachgesagt, dass der Erfolg mit seinem Elektropunk-Duo erst noch richtig beginnt. Das war jedoch nicht so in den Jahren um 2010 rum. Übrigens wohnte er auch noch bei seinem Vater zu Hause und hat bei unserem Treffen nachmittags das Bier gerne abgelehnt und lieber genüsslich seinen Katerdöner gegessen. Er lebt den Punk. Übrigens noch als Information grundsätzlich für die Interviews widmen sich den tiefgründigeren Fragen. Wenn ihr also mehr über die Personen wissen wollt, findet ihr im World Wide Web meistens genügend andere Informationen und Interviews über die Personen. Okay, Fips ist da eine kleine Ausnahme, über ihn findet man wirklich nicht sehr viel, aber hört doch selbst und jetzt viel Spaß.
Vorher kommt eine Anmoderation, die ich nicht wusste, wie schreiben. Ich habe mir zwei, drei Sachen überlegt und habe mich dann gefragt, wie man dich eigentlich beschreibt, was du genau in deinem Leben machst. Mhm. Du kannst mir sicher helfen.
Ja, ich denke schon. Obwohl ich zum Teil auch nicht selber weiß, was ich im Leben eigentlich mache. Aber ich glaube, das ist ja auch der Inhalt dieses Interviews, das herauszufinden.
Eine Selbstfindung für dich.
Genau, ja. Selbstreflexion.
Also was machst du denn zum Beispiel jetzt kommende Woche, Montag? Gehst du ins Büro arbeiten oder?
Nein, nächste Woche arbeite ich als Lehrer und ich übernehme eine Klasse als Vertretungslehrer zu 100%. Und das mache ich immer ab und zu mal. Ich bin hier in der Stadt Basel auf der Vertretungslehrerliste und seit 8 Jahren... Komischerweise fragt mich die Schule immer wieder an, ob ich unterrichten kann. Und ich kann. Das mache ich auch gerne. Ab und zu gehe ich auch in ein Büro. Ich arbeite noch nebenbei als so Freelancer, als Polygraph, was ich auch mal gelernt habe ursprünglich. Und am Wochenende bin ich mal DJ, mal Moderator, mal Musiker, was gerade anfällt, ja. So das.
Du sagst, komischerweise wirst du immer wieder angefragt als Aushilfslehrer. Warum komischerweise?
Weil ich das ja nicht gelernt habe. Und ich arbeite zum Teil wirklich 100% als Lehrer. Und habe null Ausbildung im pädagogischen Bereich. Und irgendwie funktioniert es. Also ich arbeite auch immer in Kleinbasel, in relativ schwierigen Schulhäusern. So werden sie auch genannt. Manche würden es als Ghetto-Schulhäuser bezeichnen oder so. Und stimmt auch, also es geht auch sehr ruppig zu und her. Aber ich mag das und fühle mich dort sehr wohl.
Also für dich das Richtige, du fühlst dich dort wohl mit diesen Ghetto-Kindern?
Absolut, absolut. Und sie mögen mich auch irgendwie. Nein, ich habe einfach guten Kontakt zu Jugendlichen, weil ich selber noch so ein bisschen das Peter Pan-Syndrom habe. Ich möchte auch noch nicht erwachsen werden. Und mir gefällt das einfach. Also vor allem die Arbeit mit so 12- bis 16-jährigen Kindern fällt mir leichter als nächste Woche zum Beispiel arbeite ich mit an einer Primarschule und die sind dann so vielleicht 10 Jahre alt oder so. Und das ist mir noch zu jung. Also ich komme mit kleinen Kindern komme ich nicht so gut zurecht wie mit bekifften, schwierigen Jugendlichen.
Wieso sagst du, du möchtest noch nicht erwachsen werden oder so? Funktioniert das auch? Oder kommt es manchmal zu Komplikationen zwischen dem, dass du halt doch schon irgendwie eben Mitte 30 bist und noch dich jung verhalten möchtest?
Absolut. Also ich weiß, ich sehe es einfach, wenn ich mich vergleiche mit Freunden in meinem Alter, die schon Häuser haben, Kinder, verheiratet sind, ein eigenes Auto haben und so weiter. und für mich ist das einfach noch irgendwie unvorstellbar, so ein erwachsenes Leben zu führen. Also schwierig zu beschreiben. Mhm. Ja, wie gesagt, aber ich habe viele Freunde in meinem Umfeld, die auch nicht erwachsen werden wollen und Mühe damit haben, in dieser Gesellschaft irgendwie zu bestehen. Und ja, das hat Vorteile und das hat Nachteile. Eben, gerade wenn man mit Behörden zu tun hat oder eben als erwachsener Mann, man muss ja Geld verdienen, man muss Steuern bezahlen, das Leben kostet immer mehr, je älter man wird und so weiter und so fort. Und ja, da bekunde ich manchmal schon ein bisschen Mühe. Ich rauche, ist okay.
Wenn das für dich steht, ist authentisch. Gut, ich habe für andere Interviews auch viel nachforschen können, in den Annalen. Konnte viel Interviews lesen, über dich nicht so viel. Darum möchte ich auch, ich kann auch nicht viel über dich sagen, ich kenne dich nicht gut von früher. Und dein Lebenslauf, wie sieht denn der aus? Wie hat alles angefangen? Kannst du das mal so auflisten?
Ja, sicher. Also ich glaube, der Mensch, der ich heute bin, oder jeder Mensch, vieles entscheidet sich schon in der Kindheit, wie man erzogen wird, wie man aufwächst. Und also ich bin, als ich 6 Jahre alt war, haben sich meine Eltern getrennt. Ich bin ein Scheidungskind.
Me too.
Ja, und ich finde das auch, das hat mich schon geprägt. Also nicht, weil das jetzt irgendwie schlimm für mich war. Im Gegenteil, ich fand es eigentlich damals, bis heute fand ich das die richtige Entscheidung meiner Eltern, weil ich bin überzeugt, es wäre schlimmer gewesen, wenn sie zusammengeblieben wäre. Und ich bin dann, habe 9 Jahre in Luzern bin ich aufgewachsen quasi. Ich bin mit meinem Bruder und meiner Mutter sind wir nach Luzern gezogen. Und meine Mutter war immer 100% arbeitstätig. Und ich sag mal, sie hat wirklich nicht viel Zeit für uns gehabt. Und ich war schon sehr früh, war ich sehr selbstständig immer. Also ich bin schon als 12-jähriges Kind alleine in die Stadt gegangen, einkaufen und einfach irgendwie auf der Straße rumgelungert und so. Und das hat mich eigentlich wirklich geprägt. Also ich hab wirklich nie ein strenges Elternbild gehabt. Und ich konnte immer tun und lassen, was ich wollte. Und bin dann etwas, was mich auch geprägt hat, so mit 12 bin ich Fußballfan geworden vom FC Luzern und habe wirklich bis 18 etwa habe ich mein Leben für den Fußballverein als Fan jede freie Minute geopfert dafür und bin auch so in der Hierarchie, in der Fanszene aufgestiegen und bin mit 15 war ich schon Capo in der Kurve und das hat mich sehr geprägt. Heißt? Capo, das ist der mit dem Megafon, der vorne steht und du hast 5000 Leute vor dir und die schreien das nach, was du ihnen vorgibst.
I want to see you sweat.
Genau, und Ali Abe, das berühmte Spiel, das ich heute noch mit der Band immer gerne mache. Und das hat mir unglaublich viel Selbstvertrauen nachgegeben. Also da fühlst du dich wie der absolute König und du hast das Gefühl von vor Menschen zu stehen und der Lauteste zu sein, irgendwie, das hat mich wirklich sehr geprägt in meiner Jugend. Irgendwann habe ich dann eben so, als ich 16, 17, 18 wurde, habe ich dann die Musik entdeckt. Und
relativ
dann
spät, oder? Auch.
Ja, also ich habe schon immer Musik gemacht, ja. Aber so mit 16, 15 habe ich dann meine erste Band gegründet und habe dann auch erkannt, wie doof Fußball eigentlich ist und wie behämmert es ist, sein Leben für einen Fußballverein herzugeben, weil die Woche entscheidet sich nur, ob du gut drauf bist oder nicht, was dein Verein gemacht hat am Wochenende.
Du kannst nichts zu deiner Stimmung beitragen.
Genau, ja. Und vor allem als FC Luzern-Fan ist man sowieso immer schlecht gelaunt, weil die einfach absolut beschissen sind. Ja. Nein, und ich wollte dann wirklich etwas machen. Ich konnte mit dem Hass von Fußballfans, dieser unglaubliche Hass, der in Fußballstadien, ich kam damit einfach nicht mehr klar. Also Rassismus und ich habe erwachsene Männer gesehen, die Frauen geschlagen haben, nur weil sie ein Zürcher T-Shirt angehabt haben oder so. Und mir war das einfach zu doof. Und dann habe ich die Musik entdeckt, sehr früh schon Konzerte gespielt und habe dann gemerkt...
Das war was für eine Band?
Die hatte... The Rolling Steinleys haben die geheißen. Wirklich Schülerbandmäßig, absolut behämmert.
Also Rock oder...
Nein, absolut geil. Wir haben so... das erste Konzert haben wir Cover-Songs gespielt und das erste Lied, das ich auf der Bühne vor Publikum gespielt habe, war Can You Feel the Love Tonight von Elton John. Absolut geil. Und Beatles haben wir noch gespielt und so, aber es war so Schülerband-mäßig. Und habe dann aber sehr früh erkannt, okay, damit kann man Mädchen beeindrucken. Der wichtigste Punkt bis heute noch ist das mein Ansporn zur Musik machen.
Also Leute beeindrucken,
genau, Mädchen beeindrucken.
Ja.
In der Musik gibt es keine Verlierer. Also eine Band bekommt immer Applaus, wenn sie gut ist. Wenn sie scheiße ist, wird sie...
Oder wenn überhaupt Publikum anwesend ist.
Genau, ja. Und im Vergleich zum Fußball-Fan sein, habe ich mit der Musik einfach erkannt, da kann man nur gewinnen. Man gewinnt immer nur und alles ist eigentlich... es hat alles eine positive Message irgendwie. Und ja, und dann habe ich mit dem Fußball abgeschlossen irgendwie. Ja. Und seither, also seit ich 15 bin, seit 20 Jahren jetzt, mache ich aktiv Musik. Und
erfolgreich?
Nein, nein, definitiv nicht.
Warum nicht?
Also erfolgreich doch. Ich habe alles erreicht mit meinen Bands, was ich erreichen wollte.
Und das war?
Ursprünglich, also aus der... ersten Schülerband dann, die hat sich dann ein bisschen verändert und dann haben wir eine Punkband gegründet, Punkrock, La Misère hat die geheißen. Und mit 15 bin ich dort, wie jeder Jugendliche damals, war man jedes Wochenende im Sommercasino. Und ich bin da mal, als 15-Jähriger bin ich mal an ein Konzert gegangen. Und dann hat eine lokale Band gespielt und das Sommercasino war proper voll. Und ich habe gesagt, ich möchte das auch. Ich möchte das erreichen. Ich möchte
Was war das für eine Band?
Weiß ich nicht mehr. Irgend so eine alte Grunge-Band. Später dann auch Toxic Inner Pigs. Von denen war ich unglaublich Fan. Und wenn die im Sommercasino gespielt haben, dann war immer voll und dort wurde gepokt und gesoffen und fand das einfach geil, diese Energie von Punkrock. Und habe gesagt, ich möchte auch eine Band haben und ich möchte einmal in meinem Leben das Sommercasino ausverkauft haben. Und mit La Misère haben wir das dann auch geschafft. Also es war eine unglaublich geile Szene damals. Meine Bandkollegen gingen ins Gymnasium in Muttenz. Und wenn eine Band aus dem Gymnasium Muttenz kam und am Wochenende im Sommercasino gespielt haben, dann kamen 400 Jugendliche an das Konzert. Und das gibt es heute, ist es nicht mehr so. Und ja.
Warum konntest du nicht auf diesen Bands aufbauen? Also du hast ja eben damals in dem Fall das Sommercasino gefüllt mit dieser Band. Hast auch jetzt wieder eine Band und bringst es auch nicht mehr fertig, das Sommercasino zu füllen. Unbedingt, aber das Aufbauen auf einer Band.
Also wenn man mit 16 eine Band gründet, dann, und wir waren etwa 9 Jahre lang, hatten wir diese Punkband, zwischen 16 und 26 verändert sich ein Teenager natürlich man möchte etwas anderes machen. Also ich glaube, jede Band, die sich mit 16 formiert, sieht die Welt 10 Jahre später einfach anders irgendwie. Und das war bei uns auch der Fall und das war auch völlig okay. Es war klar, dass das nicht ewig halten wird. Und dann so mit 25 habe ich dann das Pferd gegründet. Und das war dann schon mehr mein Ding. Also da konnte ich mich einfach besser verwirklichen selber und einfach viel geilerer Scheiß als die Punkband. Ja.
Cool. Und was gab so, also Punk, gerade früher wahrscheinlich, ging es ja recht zu und her, wahrscheinlich noch mehr als heute. Was waren Up und Downs so in dieser Bandphase, persönlich wie auch von der Band?
Also der einzige Punk in der Band war eigentlich ich immer, die anderen waren ein bisschen konservativer drauf irgendwie. Also wir haben mal einen Bandwettbewerb gewonnen hier im Sommercasino. Und das war so der Höhepunkt. Da haben wir viel Geld gewonnen und konnten eine Platte produzieren und so. Und das war wirklich geil. Und die Energie des Punks, also ich sehe mich heute immer noch als Punk, weil ich bin Anarchist und aber ein friedlicher Anarchist. Das ist einfach für mich wichtig, weil in der Punk-Szene habe ich eigentlich nie... Es geht viel um Hass und Gewalt, aber es ist wirklich sehr positiver Hass und positive Gewalt. Also ich habe auch Freunde, die prügeln sich jedes Wochenende in irgendwelchen Bars.
Wie alt sind die?
Ja, in meinem Alter auch. Und die gehen immer noch jedes Wochenende in Bars, nur um sich zu prügeln. Und das habe ich nie gemacht. Für mich war immer, dass am Punk konnte ich die körperliche Gewalt ausüben. Und das hat auch ein unglaublich tolles Ventil, um Aggressionen loszuwerden. Auch die Schmerzen, die man dabei empfindet, habe ich immer als etwas Positives eigentlich empfunden. Das hat mich immer fasziniert, irgendwie so. Im Leben frisst man viel Frust in sich hinein. Das Leben ist manchmal scheiße. Andere gehen dann fahren mit dem Fanzug nach Zürich und prügeln sich durch die Stadt und machen Sachen kaputt. Und ich schreie lieber auf der Bühne rum oder stehe im Publikum und schupfe irgendwelche Menschen herum. Das gefällt mir sehr gut.
Ich hatte mir eigentlich genau auch diese Frage noch notiert. Hast du jetzt eigentlich schon beantwortet, eben warum du das Brüllen auf der Bühne brauchst? Gut, du hast gesagt, du machst es einfach lieber als im Stadion, aber was gibt es dir, dass du brüllen kannst? Oder was brüllst du?
Texte waren für mich nie wirklich... Ich bin kein guter Texter eben.
Ich habe gerade vorher ein Lied gehört, da singst du von dem Mittagessen und von einer Pferdesalami. Mhm.
Unser großer Hit, Mir essen's Mittag, spiegelt auch so meine Fähigkeit zu texten, nämlich absoluter Bullshit. Das da immer. Ich war schon immer fasziniert von Sängern, die nicht unbedingt gut singen können, sondern einfach eine starke Stimme haben. Also Rage Against the Machine ist so eine meiner Lieblingsbands und Zack de la Rocca, der kann es unglaublich, diese Emotionen, wenn der schreit. Das ist einfach, er kann nicht schön singen, er ist auch nicht unbedingt der beste Rapper oder so, aber es ist einfach unglaublich, wie diese Kraft von einer Rockband. Und das Schreien gibt mir vor allem auch das Gefühl, der Lauteste zu sein im Raum. Und das bin ich ganz gerne eigentlich.
So. Warum ist es denn wichtig?
Weil man dann gehört wird. Und jeder Musiker möchte ja gehört werden. Und ich kann nicht über Punk singen mit einer ruhigen Stimme. Das geht für mich irgendwie nicht. Also die Musik, die ich mache, ist laut und aggressiv und heftig. Und da braucht es, das Schreien habe ich übrigens auch vom Fußball, als Fußballfan gelernt, 2 Stunden durchzuschreien, ohne heiser zu werden. Ich habe meine Stimme zwar zerstört dadurch, ich kann nicht mehr hoch singen und so. Ich weiß auch, Kurt Cobain hat das auch mal gesagt, er hat seine Stimme quasi zerstört, durch das aber auch einen Charakter bekommen, dieses Kratzige, dieses... Unharmonische einfach und ja, ich kann nicht gut singen, aber ich kann laut schreien, also ist muss das, ich das machen.
Ist ja. Das ein schönes Bild im Kopf, dass man Dinge zerstört, um an Neues heranzukommen?
Absolut, also mit allem im Leben, wenn du nur gewinnst im Leben, dann lebst du nicht, oder man muss scheitern, oder eben in der Natur ist es so, alles, nichts hält ewig, alles zerstört sich irgendwann und daraus wächst dann wieder meistens etwas Neues. Ja.
Ich habe, das ist schön, dass du das Wort Scheitern verwendest, ich habe mir das mal aufgeschrieben und wusste gar nicht, wie ich bei dir anknüpfen kann. Kannst du viel oder wenig über Scheitern reden?
Ja, viel, sehr viel.
Sehr viel?
Ja.
Möchtest du auch darüber reden?
Ja, kein Problem, gerne. Weil ich sehr oft gescheitert bin im Leben, ja.
Mehr als, dass du nicht gescheitert bist?
Ja.
Schon.
Und also auch in der Philosophie ist Scheitern, wird das gehört zum Leben dazu. Man muss scheitern im Leben, weil wenn du früh nicht scheiterst und du lebst ein sauberes Leben und dann irgendwie mit 40 will sich deine Frau von dir scheiden lassen oder irgendjemand stirbt oder so, dann kannst du dich damit umgehen. Also ich vor ein paar Jahren hat sich ein reicher CEO von der Zürich-Versicherung, glaube ich, oder so, hat sich umgebracht, weil er in der Zeitung ist gestanden, ja, er hätte nur noch irgendwie 6.000 Franken pro Monat verdient oder so. Und für ihn war das
Leben am Limit.
Und ich habe noch nie so viel Geld verdient. Also der hat sich umgebracht, weil er so leben müsste wie ich irgendwie. Ja. Und das fand ich irgendwie witzig. Und es hat mir auch gezeigt, also wenn ich scheitere, dann sitze ich nicht heulend nur rum, sondern ich weiß, wie es ist, wenn man wirklich am Boden ist und sich dann wieder aufrappeln muss. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Lektion, die man im Leben lernen kann. Ja? Ja. Und manche Leute können eben mit dem Scheitern eben nicht umgehen. Und ja, ich scheitere ständig.
Magst du konkret mal erzählen, was das für Situationen sind, in denen du scheiterst?
Also viele... ich habe zum Beispiel, ich bin ständig pleite. Seit ich arbeite, ich kann mit Geld nicht umgehen. Oder ich habe, das ist so mein größtes Problem. Und ich habe mir mal wirklich, ich habe mal finanzielle Schwierigkeiten gehabt, schon mit 18. Und habe 10 Jahre lang habe ich Schulden abbezahlt. Und ich weiß, wie es ist, wenn du mit 10 Franken eine Woche überleben musst, das geht immer irgendwie. Und das ist aber alles Scheiße, die ich mir selber eingebrockt habe. Und ich habe auch nie irgendwie den Staat oder das System dafür verantwortlich gemacht, weil es waren meine Fehler, die ich gemacht habe. Und ich habe alle diese Fehler habe ich auch selber wieder ausgebadet. Also ich habe jeden Rappen wieder zurückgezahlt. Ich habe auch nie Sozialhilfe bekommen vom Staat. Ja, deshalb, weil ich weiß schon, wie es ist, wenn man wirklich am Boden ist, also finanziell, vor allem in diesem Land, wo ein Mittagessen unter 15 Franken gibt es nicht.
Und was waren das für Fehler, die du gemacht hast?
Rechnungen nicht bezahlt, ja. Einfach ignoriert. Ich habe auch so, viele Menschen haben das, wenn Kuverts, Briefumschläge von der Versicherung kommen, von der Bank, vom Staat oder so, habe ich auch so dieses Syndrom, dass ich die einfach in eine Ecke geschmissen habe und nicht aufgemacht habe. Und ja, der Staat kommt dann, wenn er sein Geld will. Und wie gesagt, und daran habe ich viel gearbeitet in den letzten Jahren, dass ich, eben das ist auch der Prozess vom Erwachsenwerden, sich mit so unangenehme Sachen nicht einfach zur Seite schieben, sondern ja, sich der Front stellen. Ja. Und daran arbeite ich immer noch. Also, aber bin immer noch pleite. Nach wie vor.
Und bekommst du dann auch manchmal irgendwie Vorwürfe oder so, dass es heißt, gut, der Fips, der ist jetzt 35, welche, die haben halt dann eine Familie bereits mit Kindern, die bauen ihr Haus und so. Und
das nicht, also mein Vater macht mir immer Vorwürfe und auch zu Recht, weil eben.
Weil du noch bei ihm wohnst.
Weil ich noch bei ihm wohne. Und er, seiner Meinung nach, ich noch nicht im Leben dort angekommen bin, wo eben andere halt schon stehen und so. Mir ist das aber ganz okay, weil also mein größter Horror wäre es, ein Haus, eine Frau und Kinder zu haben und ein SUV vor der Türe und so. Das ist für mich einfach das Bünzli-Leben, was ich nie wollte und auch nie haben möchte oder haben werde wahrscheinlich. Ja.
Warum nicht? Ist es, weil du früher Punk warst? Oder?
Ja, oder immer noch oder bin. Bist, ja. Ja. Schon auch, ja. Also für mich waren immer diese angepassten Leute, das Establishment habe ich immer verabscheut und verurteilt und ich wollte nie so werden. Ich glaube auch, wie viele sehen, wollen ja auch nie so werden wie die eigenen Eltern und so, das wollte ich auch nie. Und bin da sehr erfolgreich unterwegs. Doch,
Okay, eine kurze Werbeunterbrechung und zwar eine Werbung für diesen Podcast hier, Überleben. Was hältst du davon, von diesen Gesprächsthemen? Sag doch mal mit deiner Meinung auf Social Media oder irgendwo in einer Kommentarspalte, wo auch immer du das konsumierst. Den Podcast gibt es übrigens auf iTunes, auf Soundcloud und auch mit Video auf YouTube zu sehen. Und um ein wenig geteasert zu werden, beziehungsweise um up-to-date zu bleiben und zu sehen, was ich so im Background auch arbeite, folgt mir doch am besten auf Instagram, beziehungsweise folgt dem Projekt, dem Podcast auf Instagram. Einfach nach Überleben suchen, dann wirst du den schon finden, respektive auch auf der Facebook-Seite wirst du immer wieder geteasert, falls du jetzt kein Instagram besitzt. Ich wünsche euch viel Spaß, schaut doch mal noch kurz auf den Social-Media-Kanälen vorbei und vergesst nicht zu abonnieren, das muss man ja auch immer schön sagen, dass ihr auch in einem Monat wieder die nächste Folge konsumieren könnt. Jetzt geht es weiter mit dem Interview mit Fips. Ich wünsche euch noch viel Spaß.
Aber das motiviert dich dann schon auch, dass du es geschafft hast, nicht so zu werden.
Absolut, ja. Ein bisschen stolz bin ich schon auch auf dieses punkige Leben. Ich hatte letztes Jahr mal Klassenzusammenkunft mit der alten Klasse und da wirklich die Hälfte war verheiratet, Kinder, einfach der Klassiker, alle haben geregeltes Einkommen und ich, alle haben gesagt, du bist immer noch wie vor 20 Jahren, du hast dich nichts verändert. Und bei gewissen habe ich in den Augen gesehen, dass sie mich auch darum ein bisschen beneiden. Gewisse belächeln mich auch oder finden das irgendwie peinlich, so, der ist immer noch gleich, der hat sich nicht verändert. Und manche habe ich wirklich in den Augen gesehen, die hassen ihr Leben richtig so. Und irgendwie haben sie, also ich wollte in der Jugend immer, ich wollte nie etwas verpassen. Ich wollte alles von Drogen, Sex, Partys, ich brauchte immer den totalen Exzess irgendwie. Auch heute noch
hast du denn auch das alles erreicht?
Absolut.
Sex, Drogen
absolut, ja. Da hatte ich nie Probleme damit, das auszuleben und auch das zu bekommen, was ich will, ja. Ist aber auch sehr einfach. Muss aber auch viele Opfer dafür bringen. Ja. Gerade wenn man Rock'n'Roll lebt und jedes Wochenende, ist ja nicht so, dass ich an Partys gehe, sondern ich mache die Party. Und,
du bist die Party.
Ich bin die Party halt und das muss man dann schon so leben. Und, ja.
Also nur noch kurz zu dem, dieses Sex, Drugs und Rock'n'Roll, war das dann früher oder ist das jetzt immer noch so?
Durchgehend wirklich seit... Also ich trinke ja auch relativ viel.
Magst du ein Bier?
Nein, ich habe noch Restalkohol von gestern in mir. Also mit 14 kam ich zum ersten Mal besoffen nach Hause und seither trinke ich eigentlich regelmäßig und rauche und habe auch nie damit aufgehört. Reduziere es jetzt aber auch ein bisschen.
Ja. Wieso?
Weil es dem Körper, der Körper sagt schon, ab einem gewissen Alter sagt der Körper dir schon mal, wann es genug ist oder wenn man zu viel nimmt. Ja. Und das habe ich auch schon, ich habe das Limit auch schon überschritten mal, ja, körperlich. Das, ja.
Also ist das jetzt ein Moment, den du ansprichst oder wie?
Nein, mehrere. Also ich eben, alle Drogen dieser Welt sind, werden ja verteufelt und so, aber das Schlimmste, die schlimmste Droge, die ich nehme, ist Alkohol. Und überall, wo ich hingehe, gerade wenn man im Unterhaltungsbereich arbeitet, es ist überall Alkohol immer da. Und das ist, und gerade als Musiker bekommst du immer gratis Alkohol, was ja auch schön und toll ist, aber es zehrt am Körper wirklich. Und ich merke, ich mache wieder Sport seit ein paar Jahren, also Sport, ja, einfach ein bisschen gesünder leben versuche ich, ja.
Ja.
Weil wenn ich so weitermachen würde wie mit 25, dann wäre ich ziemlich sicher tot wahrscheinlich, ja.
Jetzt eine schöne Überleitung, auch zu etwas, das ich mir aufgeschrieben habe. Du lebst natürlich schon ein bisschen so dieses Punkige und so. Ich für mich sehe so zwei verschiedene Lebensformen. Da stelle ich mir selber auch immer die Frage, wie möchte ich denn leben? So, das eine ist dieses YOLO-Leben, egal, scheiß drauf, ich mache es jetzt halt. Scheißegal, wenn ich betrunken bin oder scheißegal, wenn das passiert und das passiert. Hauptsache, es ist geil und ich lebe im Jetzt.
Mhm.
Oder es gibt das andere, dass man eben auch sagt, ja nein, ich mache das jetzt nicht, weil sonst könnte das passieren, ein bisschen vorausschauend sein für die Zukunft. Was ist für dich besser? Also, oder lebst du überhaupt dieses Vorausschauende oder nur in diesem YOLO? Oder?
Ich bin absolut YOLO. nein, ich habe also, als hätte ich irgendwie einen Filter in mir oder so. Ich denke wirklich null an meine Zukunft. Die ist mir sowas von scheißegal, weil ich kann sie ja eh nicht beeinflussen. Und in der Schweiz werden wir schon so erzogen, dass man immer an seine Zukunft denken sollte. Und das hasse ich, diesen Gedanken. Über AHV-Beiträge zu diskutieren. Keine Ahnung, was in 30 Jahren ist, ob ich dann überhaupt noch lebe, was in der Schweiz ist, kommt ein Krieg oder kommt irgendwann mal ein großes Erdbeben, wir wissen es doch nicht. Und wieso muss ich mein Leben lang 40 Jahre 100%, 42 Stunden pro Woche arbeiten, nur damit ich mit 65 dann ein schönes Leben, dann mein Leben genießen kann? Nein, das ist für mich, dafür bin ich nicht auf der Welt da, definitiv nicht. Und eben, ich habe immer Angst, etwas zu verpassen. Deshalb zelebriere ich jede Party und jeden Tag, als wäre es mein letzter.
Aber das war schon so, dass du dann auch so aufgewachsen bist. Bei dir fand gar nie ein Umdenken statt, sondern du hast immer nur schon so gedacht.
Ja, definitiv. Also,
war das deine Erziehung oder was hat dich dafür geprägt, dass eben, du so angefangen hast zu denken?
Ich habe eben keine große Erziehung gehabt. Eben. Also, ich bin eben schon sehr früh, habe ich immer das gemacht, was ich wollte. Und ich bin auch kein Familienmensch. Also ich bin nicht sehr familiär erzogen worden. In meiner Familie ist meine Familie ist einfach nicht familiär.
Was heißt familiär für dich? Ich habe das Gefühl, jeder definiert das etwas anders.
Also mir sind meine Freunde wichtiger als meine Familie, sagen wir so. Wenn ich an meine Familie denke, habe ich halt schon viele schlechte Erfahrungen und so. Und ich ging immer gerne zur Schule, weil dort war ich unter Freunden.
Also mit Streitereien oder wie?
Ja. Und da sind wir sicher nicht die einzige Familie. Und auch dieser Druck so, du musst immer für deine Familie denken und die sind doch wichtig und so. Ich weiß nicht, mir waren meine Freunde, das ist meine Familie und an die denke ich mehr als an meine Verwandten. Also ich mag meine Familie natürlich, liebe sie ja. Es ist nicht so, dass ich nur Hass empfinde, das überhaupt nicht, aber ja, Jetzt habe ich auch die Frage vergessen.
Aber du, eben, du sagst, Freunde sind dir wichtiger. Du hast ja in dem Fall auch viele Freunde durch das Musikbusiness und durch dieses eben nichts verpassen. Wirst du viele kennengelernt haben und was bringt dir das dann auch, die Freunde?
Ja, viel. Meine Ex-Freundin hat mal zu mir gesagt, es ist fast unerträglich mit mir in Basel in den Ausgang zu gehen, weil ich jeden kenne. Das stimmt auch so. Und sie hat dann auch mal gesagt, du hast so viele oberflächliche Freundschaften. Und das mag von außen her, kann das sein, und das stimmt auch, für manche sieht das nach oberflächlichen Bekanntschaften.
Wenn man sich halt nur im Ausgang trifft.
Ja, oder so. Ja. Aber ist mir doch, also ich sehe das nicht oberflächlich, weil wenn ich diese Freunde treffe, dann haben wir es immer gut. Ich treffe sie auch, um eine gute Zeit zu haben. Ich habe natürlich zwei, drei sehr enge Freunde, mit denen ich auch meine auch die traurigen Momente, ja, für das sind die besten Freunde auch da. Aber ich könnte noch 1000 Freunde mehr vertragen. Da habe ich kein Problem damit.
Ja, und das in der Offline-Welt natürlich. Jetzt eben, du sagst traurige Momente, gibt es denn noch, also es hört sich so an, du hattest früher einige traurige Momente, wie ist das heute, hast du noch viele traurige Momente, es hört sich an, das ist alles Party bei dir und alles ist geil.
Also zwei Sachen, natürlich mache ich Party und schieße mich ab, auch um traurige Momente abzublocken oder so, das ist ganz klar so, auch deshalb mache ich auch Musik, um Schmerz oder so zu verarbeiten. Das andere ist, also momentan, ja, jetzt in meinem persönlichen Leben sind momentan ein bisschen viel Todesfälle gerade im Moment, auch in meinem Freundeskreis und so. Was auch, also momentan ist eher eine traurige Zeit, aber...
Du wirkst nicht so.
Ich weiß, ich wirke nie so. Ich bin auch ein sonniges Gemüt. Ich wirke immer. Ich weiß, alle Leute meinen immer, ich bin wahnsinnig gut drauf. Ich bin auch meistens immer gut drauf, selbst wenn es mir beschissen geht. Oder? Aber ja.
Wieso kannst du so gut mit diesen auch traurigen Momenten umgehen?
Das kommt sicher auch von meinen Eltern, die sind... Wie sagt man das? Könnte man das ausdrücken? Sehr sarkastisch. Man ist immer mit, wenn es Streit in der Familie gegeben hat, hat meine Mutter und mein Vater immer sehr gefühlskalt eigentlich darauf reagiert. Man hat auch nie über Gefühle in der Familie gesprochen. Das hat man immer entweder weggetrunken oder einfach runtergeschluckt und so. Aber sie haben auch, meine Eltern haben einen sehr sarkastischen Humor eben. Und das habe ich so übernommen irgendwie, dass wenn Probleme kommen, fuck it, du kannst nichts daran ändern. Und rumheulen bringt gar nichts eben. Und eben, steh auf, schmink dich neu und mach dir die Haare und geh mit erhobenem Haupt wieder in die Welt hinaus.
Jetzt hast du grad, also gut, wir wollen nicht über deine Eltern groß reden, aber du sagst gerade so, das war die Philosophie in der Familie, dass man einfach alles runtergeschluckt hat oder halt einfach überspielt hat. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass die Familie Hohler erfolgreich ist und zusammen immer schön wohnt und so, weil, wie gesagt, eure Familie gibt es ja so gar nicht mehr.
Nein, jeder in meiner Familie ist eigentlich unglaublich nett und lieb, aber wenn man die zusammen in einen Raum steckt, dann ist er... Wir sind einfach eine Familie von Egos irgendwie, von Einzelgängern. Und ich bin sehr gerne ein Einzelgänger. Also ich gehe wahnsinnig gerne alleine in die Ferien. Und dafür, ich fühle mich mit mir selber, bin ich wahnsinnig, fühle ich mich auch wohl und ich bin... gerne irgendwie, letztes Jahr bin ich 3 Monate alleine durch Europa gereist und das war eine wundervolle Zeit, einfach mal alleine zu sein und ja,
leistest du dir viel im Leben. Du sagst ja nur, es ist häufig so, dass du dann auch mit weniger Geld mal lebst oder so, und du gönnst dir aber trotzdem dann sehr viel, oder?
Also ich weiß, wie man... ich bin absolut kein materieller Mensch und ich habe wirklich... ich habe nicht mal eine Uhr, diese Schuhe habe ich geschenkt bekommen, also ich kaufe mir wirklich sehr wenig Sachen und ich weiß auch, wie man ohne Geld eigentlich Spaß haben kann. Also
da ist dann wiederum, dass man muss gute und viele Freunde haben, dass man Schuhe geschenkt bekommt.
Ja, absolut, ja, genau. ja, also wenn ich Geld habe, gebe ich es immer aus. Ich habe wirklich, mein Kontostand ist immer eine fette Null. Und wenn ich Geld habe, wenn ich Geld verdiene am Wochenende oder so, dann gebe ich das aus. Ich spare auch für nichts.
Du hast den Vorteil, dass du nichts für Getränke ausgeben musst wiederum.
ja.
Weil sonst wärst du ziemlich schnell pleite.
Viele tausend Franken habe ich schon gratis
verraucht oder vertrunken.
Verraucht und getrunken, ja. Das ist der schöne Vorteil vom Musiker-Dasein.
Ja. Das Thema Weitsicht, hast du Angst oder wie siehst du das Thema Midlife Crisis?
Die hatte ich mit 30. Am Abend vor meinem 30. Geburtstag, in der Nacht bin ich aufgestanden und habe eine Flasche Whisky im Dunkeln alleine. Habe ich eine Flasche Whisky getrunken, einfach weil ich...
Die ganze Flasche.
Einfach weil ich deprimiert war und wusste, oh scheiße, morgen bin ich 30 und ich habe nichts erreicht im Leben. Und meine Midlife Crisis ging, glaube ich, etwa 12 Stunden lang. Und dann war ich wieder gut drauf.
Dann hat es ja, die Karte.
Also,
ja.
Aber ich weiß, an diesem Abend habe ich wirklich so Midlife Crisis, habe ich wirklich mal im Dunkeln mit einer Flasche Whisky so über mein, wo stehe ich im Leben? Was habe ich erreicht? Nichts. Und wirklich kurz den Debris geschoben und dann habe ich das ertränkt und dann war wieder gut. Nein, ich glaube nicht, dass ich mir mit 40 ein Porsche kaufe und eine junge Geliebte mir dann anlache, glaube ich nicht.
Okay, interessant.
Aber ich weiß von Freunden, dass sie eben, bin 35 und da kommt das, glaube ich, langsam mit der Midlife Crisis bei manchen. Aber eben, ich bin ja... wenn man am Peter Pan-Syndrom leidet, dann...
Kannst du das noch kurz erklären für die, die es nicht verstehen?
Das Peter Pan-Syndrom, also Peter Pan ist ja ein Erwachsener, also später dann ein erwachsener Mann, der kein Mann sein möchte, sondern immer ein Junge, ein Kind sein bleiben möchte. Und also, das finde ich das Wichtigste im Leben, dass man eben... nicht zu früh erwachsen werden soll. Also ich gehe heute noch wahnsinnig gerne in Spielzeuggeschäfte und spiele dort mit diesen mit Spielzeug für Sechsjährige und so, finde ich super toll.
Jetzt eine andere wichtige Frage für das ganze Projekt. Wir haben es ja eigentlich schon klar gehört, aber nochmal kurz und knapp. Hast du Angst vor dem Tod?
Nein, gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Ich denke, gerade in letzter Zeit, ich denke oft über den Tod nach. Hat auch ein bisschen damit zu tun, ich bin Atheist, ich bin auch atheistisch erzogen worden. Und der Tod ist, im Gegenteil, ich freue mich sogar auf den Tod eigentlich. Aber für mich, ich stelle mir den Tod eben, wenn ich schlafe, dann... Ich träume nicht, wenn ich schlafe, sondern das ist einfach nur schwarz und keine Gedanken, nichts. Und so stelle ich mir den Tod auch vor. Und gerade religiöse Menschen, meiner Meinung nach, sind einfach unglaublich dumm, weil sie sich den Tod... gerade im Christentum geht es ja nur um den Tod und wir müssen ein tolles Leben führen, damit nach dem Tod werden wir ja dann belohnt. Das ist doch Bullshit, das ist absolut Bullshit. Noch nie jemand ist vom Tod zurückgekommen und hat erzählt, was dann wirklich da passiert. Also, und ich, ich bin Naturalist, also ich glaube auch, dass mein Körper, dass die ganze Energie von meinem Körper wieder in die Natur zurückgeht. Und das ist ja auch der Sinn, der Sinn des Lebens.
Der Sinn des Lebens.
Quasi, ja, dass mein Körper dann irgendwie hoffentlich von Würmer und Fliegen und Füchsen gefressen wird und die und ihre Jungen dann mit mir ernähren können. Das finde ich ein sehr schöner Gedanke eigentlich an den Tod, ja.
Schön.
Ja.
Jetzt mal noch ein ganz anderes Thema, also wir hatten es vorher schon, aber das Pferd, deine Duo-Band, man hat im 2008, 2009, 10, 11 gesagt, das Pferd, das ist die Band, die wird richtig durchstarten, wird richtig groß werden, auch international. Wo? Wann?
Es kommt noch.
Weil nein, irgendwie gab es ja, also ihr wart ja auch ziemlich viel unterwegs in Basel und in der Schweiz, man kannte euch und jetzt kennt niemand mehr richtig das Pferd oder ziemlich, also.
Also wir sind wie Allschwil-Passi, mittlerweile werden wir als Kultband bezeichnet. Und Kultband heißt immer, die waren mal cool, aber hatten nie Erfolg. Wirklich. Und das stimmt bei uns auch. Wir haben nie gesagt, dass wir durchstarten möchten. Das haben immer nur andere gesagt, die uns gesehen haben und gesagt, hey, das ist geil, die Band, die geht voll ab und so. Wir wollten das wirklich bewusst nicht. Also, und auch mit das Pferd haben wir alles erreicht, was wir erreichen wollten. Also wir haben am St. Gallen Open Air gespielt und am Gurten Open Air. Wir haben am Gurten Open Air vor 6.000 Leuten gespielt und da mehr können wir nicht mehr, mehr braucht es auch gar nicht. Also da habe ich wirklich, wir haben auch so wie ein bisschen abgeschlossen, so, hey, wir haben alles erlebt, wir hatten Groupies, wir hatten Drogen, wir hatten unglaublich geile, die geilsten Partys in der Schweiz, für mich waren meine Konzerte, das war, von dem her passt das schon. Das mit dem Erfolg ist auch noch so, Wenn du davon dann leben willst, dann wird das Hobby zum Beruf und das kann auch ziemlich beschissen sein. Und das möchte ich, ich möchte nicht meine Kunst irgendwie verkaufen als Produkt, nur um Geld damit zu machen, sondern ja, bleib lieber real und pleite, als irgendwie für 300 Euro durch Finnland zu touren oder so. Und ja. Ich habe viele Freunde, die machen das. Also Bitch Queens zum Beispiel, die gehen wirklich für null Geld, gehen die zwei Wochen, touren die durch Europa. Hut ab, riesen Respekt, aber für mich wäre das absolut gar nichts. Und für meinen Bandfreund Andreas noch weniger.
Ja, ja. Aber du, also am Anfang hast du ja dich selber auch anmoderiert, als dass du dein Geld eben unter anderem mit der Musik verdienst. Inwiefern war denn das, oder zu Spitzenzeiten, ich weiß nicht, wann, welchem Jahr waren die Spitzenzeiten von Das Pferd?
Ja, so vor etwa 5 Jahren, glaube ich.
Oder 13.
Oder 13. wo wir... oder 2014, glaube ich, noch, wo wir da eine große Schweizer Tournee gespielt haben und eben an den großen Festivals gespielt haben. Das war schon der Höhepunkt. Und finanziell aber auch. Also, ja, das ist.
Das war ja auch Geld, das hast du ja dann auch gebraucht zum Leben. Also, das hat von deinem Unterhalt was ausgemacht, ein Großteil dem Fall.
Oder? Absolut. Also, ja. Es reicht vielleicht gerade, um die Woche danach zu überleben. Aber in der Schweiz ist es halt schon für viele Musiker so, oder für mich war es auch so, am Samstag wirst du von 1000 Leuten bejubelt und fühlst dich wie ein Star und am Montagmorgen rennst du aufs Betreibungsamt und bist wieder pleite. Das gibt es viele Musiker.
Für was hast du denn das Geld in so kurzer Zeit ausgegeben?
Für Essen. Immer für Essen.
Das gibt es nicht gratis. Es gibt das gibt's nicht gratis.
Also wir haben jede Raststätte in der Schweiz hat schon viel Geld an uns verdient. Der Burger King zwischen Bruck und Baden, der hat auch schon einen hohen dreistelligen Betrag von uns erhalten. ja, und sonst, also viel Geld gebe ich auch noch für meine Outfits aus, für die Kleidung. Das ist mir irgendwelche...
Also man muss kurz sagen, für die Outfits auf der Bühne, nicht?
Auf der Bühne, ja,
genau. Du hast gesagt, du hast die Schuhe geschenkt
genau,
bekommen.
Genau, ja, das T-Shirt habe ich auch geschenkt bekommen, ja. Nein, so wenn ein Hochzeitskleid oder... ich trage ja gerne mal Frauenkleider auf der Bühne.
Voll Punk halt.
Ja, und die kosten dann mal... Manchmal kostet es auch Schminke, kostet noch... Also unglaublich, wie teuer Schminke ist.
Stell dir vor,
die armen Frauen, was die an Geld ausgeben für Schminken.
Wir können ja beide froh sein, dass wir uns für die Haare
ja, genau.
die ganzen Kosten sparen können. Ja.
Ich gehe seit 20 Jahren nicht mehr zum Coiffeur. Also ich hatte schon mit 14, fing das an mit der Glatze. Und ich bin mit 16 mal an eine Ü30-Party hineingekommen, ohne meinen Ausweis zu zeigen. Das war,
live
war nicht so geil. ja.
Cool. Du, es gab aber auch andere Konzerte, also wir wollen das realistisch sehen, wir wollen das nicht hochheben, die ganzen Erfolge, sondern mal realistisch gesehen. Ihr habt nicht nur vor 6000 Leuten an großen Festivals gespielt, ihr hattet, was ich gehört habe, auch schon Konzerte mit 3 Leuten oder so im Publikum.
Eine.
War das, wo du die Flasche Whisky geäxt hast auf der Bühne?
Ja... Ja, das war an einem Festival, habe ich eine Flasche Whisky geäxt und bin dann von der Bühne gefallen. Und es war wirklich okay, weil es waren wirklich nur 5 Leute an einem Open Air und die haben eigentlich mit 2000 Menschen gerechnet und es kamen wirklich nur 5. Aber noch geiler war, ich war in Basel mal an einem Mittwochabend in der Steinen, in so einem Club haben wir gespielt und dann kam niemand. Und dann wollten wir schon wieder zusammenpacken und da kam eine Frau, hat Eintritt bezahlt. Und wir so, ja, wir packen jetzt wieder zusammen. Und die ist vor die Bühne gestanden und hat gesagt, ich habe Eintritt bezahlt und ihr spielt mir jetzt ein verdammtes Konzert. Wir, oh Gott, und dann haben wir nur für diese eine Frau wieder etwa eine Stunde gespielt. Das war ein Tiefpunkt, aber trotzdem sehr lustig. Ja.
Was hast du daraus gelernt?
Also,
oder habt ihr da einen Fehler gemacht? Eigentlich ja nicht, oder?
Nein, das war der Veranstalter, der die null Werbung gemacht hat. Und, also, denn man spielt nicht in der Steinen in Basel. Das ist ein No-Go eigentlich für Bands. Gelernt haben wir eigentlich nichts daraus, nur doch, dass man wenn jemand Eintritt bezahlt, dann hat er auch ein Konzert verdient, ja, definitiv. Ja. Und du spielst, egal ob eine oder 6000 Menschen vor der Bühne spielst, du spielst ein Konzert genau gleich. Also, ja. Das ist so ein Ehren-Callback unter Bands. Und ehrlich gesagt, wenn du auf der Bühne stehst, bekommst du auch gar nicht mit, wie viele Leute eigentlich im Publikum stehen. Ja.
Braucht man dann eigentlich noch mehr Drogen, wenn man schon also das heißt ja, das ist ja manchmal wie eine Droge oder man ist in so einem Rausch drin. Wenn man auf der Bühne spielt, brauchst du noch zusätzlich Drogen?
Also
oder ist es, dass man die halt vorher nimmt und dann im Rausch ist?
Ich hab schon gerne vor dem Konzert mal Drogen genommen, definitiv.
Also mehr wie Alkohol?
Ja, auch. Es gibt auch Grenzen irgendwie. Also eine Flasche Whisky vor dem Konzert ist nicht gut. Während dem Konzert geht das vielleicht noch. Bei uns ist auch immer das Problem, wir spielen ja nie vor 12. Unsere Konzerte sind ja um 1 Uhr nachts oder um 3 Uhr nachts oder so. Da muss man halt lange wach bleiben, ja, das geht so. Aber das mit der Droge vom Gefühl auf der Bühne zu haben, das kenne ich auch. Also wenn ich am Samstag ein Konzert habe, dann bin ich am Sonntag wirklich, hat man so wie depressive Zustände. Das ist völlig normal, das haben viele Musiker, einfach weil du an einem Konzert so viele Endorphine ausströmt und du so viele Glücksgefühle hast und dann muss der Körper ist dann irgendwann mal erschöpft und am nächsten Tag ist man dann oft diese berühmte Leere, die man dann nach einem Konzert spürt, das haben wir auch, das ist ganz normal.
Also es ist ein musikalischer Orgasmus.
Definitiv, ja.
du als
Onanist.
Ja.
Ja. Ja, onanieren hilft natürlich an so einem deprimierenden Zustand. Kiffen und onanieren, das ist so das Heilmittel gegen die Depression.
Wir kommen zu deinen Freunden zurück, die dir Schuhe und T-Shirts schenken und so. Du hast ziemlich viele Freunde, ist das musikalisch bedingt?
Nein. Also meine Freunde kommen auch nicht, also meine engen Freunde kommen auch nicht an meine Konzerte. Die mögen meine Band auch gar nicht unbedingt. Also nicht alle, aber. Und ich finde das auch super, weil da zeigt sich, wer weg. Freunde dürfen mir auch sagen, was, wenn etwas scheiße ist. Oder wenn, es sind ja Freunde, die Freunde, die ich im Musikbusiness habe, ja, das können oberflächliche Freundschaften sein. Ist es auch. Und die wahren Freunde, die trifft man eben, wenn man, oder ich spreche auch nie über meine Musik mit meinen Freunden, weil ich spreche so oft über meine Band und so, und für das sind ja auch Freunde da, dass man eben
über
nicht über seinen Job oder so, sondern ja, das sind eigentlich wahre Freunde. Und am Anfang, wenn du eine Band gründest, dann kommen natürlich deine besten Freunde, und es gibt Bands, die haben nur Freunde im Publikum. Und dann hast du keinen Erfolg, wenn nur deine Freunde kommen. Weil ich mag es auch nicht unbedingt, wenn ich Leute im Publikum kenne.
Das ist Work-Life-Balance, dass man die Arbeit vom
Leben
trennt.
Genau, absolut. Ja. Und ich spiele eigentlich lieber für fremde Menschen. Das ist ja auch der Erfolg des Musikers, dass man möglichst viele fremde Menschen erreicht mit seiner Musik. Ja.
Siehst du dich denn erfolgreich, weil man dich ja teilweise schon auch kennt in der Öffentlichkeit?
Also vom Bekanntheitsgrad, ja, sind wir schon erfolgreich, definitiv. Ich weiß, dass ich in Basel so ein bekannter bunter Hund bin. Das bin ich auch gerne. Es hält sich aber bei mir noch im Rahmen. Also ich werde sehr oft angesprochen auf meine Band. In meinem ganzen Bandleben aber habe ich erst zwei Selfies mit Fans gemacht und etwa drei Autogramme geschrieben. Also ich werde auch nicht um 12 Uhr erkannt am Tag, sondern immer nur nachts in Clubs. Aber ich habe auch Freunde, die wirklich berühmt sind, und die beneide ich nicht wirklich darum. Also die können wirklich nicht in die Migros gehen, ohne erkannt zu werden. Und das wäre mir zu anstrengend, wenn du ein berühmter Musiker bist und die Leute schauen, was du jetzt in deinem Korb, in deinem Einkaufswagen hast oder so.
Die extra, kleinen Kondome, so.
Ja,
genau. Wer ist denn das genau? Also du sagst bekannt, wie definierst du jetzt bekannt?
Also wirklich ein
Charts oder wie?
Ja, Charts. Also ich sage jetzt nicht, wer es ist, aber er ist ein guter Freund von mir, ist berühmter Popmusiker, und er lebt auch von der Musik. Und ich sehe, wie er, was er für damit er seine Popularität hochhalten kann, muss man schon sehr viel Medienarbeit eben leisten. Und das wäre mir wirklich, ich könnte das nicht, mir wäre das zu blöd.
Ihr seid voll nicht Punk.
Überhaupt nicht. Also zu Schudl in die Kochsendung gehen, finde ich jetzt nicht so Rock'n'Roll. Aber ja, das gehört dazu. Und wenn ich jetzt wirklich berühmt worden wäre mit das Pferd oder so, dann wäre mir auch bewusst, dass ich wahrscheinlich auf der Straße erkannt werden würde. Was ja auch schön ist, man möchte ja auch erkannt werden. Aber für mich stimmt das absolut so. Meine Bekanntheit ist gerade so im richtigen Rahmen.
Ja. Hattest du mal ein Ohrring?
Mm-mm.
Nicht?
Mm-mm.
Sieht aus wie ein Ohrloch.
Ach?
Ja. Ich frage mich nämlich, wo deine Punk-Jugendsünden sind. Du hast keine Piercings, keine Tattoos.
Gar nichts, ja.
Eine Glatze, also du hast die Haare abgeschnitten.
Also ich sehe eher aus wie ein Skinhead als wie ein Punk. Punk ist man aber nicht von außen, sondern Punk ist man im Herzen natürlich. Also ich habe Schrammen. Ich habe Narben aus Punk-Zeiten. Von Prügeleien oder hier habe ich eine, auf die bin ich stolz, eine Platzwunde. Im Sommercasino mal bin ich vom Stage-Diven auf die Bühne geworfen worden und mit dem Kopf auf den Monitor gefallen und dann mit blutigem Gesicht wieder ins Publikum gesprungen. Das war echt, das war...
Und was für ein Konzert war das?
Mad Caddies, Ska-Punk, weiß ich noch, ja. Und es gibt noch ein Foto davon, wie ich mit blutverschmiertem Kopf und Adolf Hitler T-Shirt auf den Leuten Stage-Dive. Ja, das ist, glaube ich, das nennt man Punk.
Da bist du stolz drauf.
Definitiv.
Cool, wir hatten bereits den Sinn des Lebens. Hast du denn ein Lebensmotto?
Nein, definitiv nicht.
Weiß ich?
Nee. Ist einfach der Überbegriff Punk.
Punk. Vielleicht so. Also, als Punk hat man kein Motto. Motto, also Arbeit ist scheiße.
Motto tönt nach Familiending, so man hat ein gemeinsames Ziel oder so, gell?
Ja, genau. Nein, ich hasse auch da diese Motto-Sprüche, die vor allem junge Frauen auf Facebook posten, so irgendwie so mit Buddha-Zitate oder so, was er eh nie gesagt hat. Ich finde das einfach behämmert. Vor allem ein Motto zu haben, bringt ja, also ich habe 1000 Mottos wahrscheinlich, aber nicht ein bestimmtes. Einfach nie Nazi werden, das so, und nie GC-Fan werden.
Cool. Ja, wir können noch kurz die berechtigte Frage für die Zukunft. Mhm. Inwiefern hast du Zukunftspläne? Da wären wir beim Anfang, du lebst ja eigentlich im Jetzt. Hast du überhaupt Zukunftsideen, Pläne?
Ja, also jetzt habe ich, ich bin momentan daran, mein Leben ein bisschen zu ordnen und doch ein bisschen Ordnung reinzubringen. Und ich fange jetzt auch dieses Jahr, fange ich an zu studieren. Mit 35 werde ich noch Student, voll geil, und ich möchte Lehrer werden. Und ich mache jetzt auch die Ausbildung, das möchte ich durchziehen, das wird hart, es wird sehr streng werden und tut mir aber auch gut. Also,
bist du schon 100% sicher, dass du es durchziehen wirst?
Ja, ganz
Warum?
Sicher. Einfach weil ich das möchte, weil ich auch jetzt, also mit 16 habe ich eine Lehre angefangen und das bereue ich heute eigentlich.
Ich also habe nicht abgeschlossen?
Doch, habe es abgeschlossen, habe auch auf dem Beruf gearbeitet, aber es ist ein absoluter Scheißberuf, Polygraph. Und den gibt es heute nicht mehr, das ist durch die Digitalisierung und Automatisierung ist dieser Beruf irgendwie verschwunden und ich habe für mich schon erkannt, dass ich Lehrer, ich muss Lehrer werden. Ich glaube, das ist wirklich so meine Berufung, weil ich es gerne mache und es auch gut kann, glaube ich. Und ich glaube, es hört sich egoistisch an, aber man muss sich einfach auch mal selber sagen, was man kann und dann auch sagen, das kann ich gut und das möchte ich jetzt durchziehen. Und das ist mit dem Lehrberuf, weiß ich, dass ich das werden muss.
Kannst du nicht vielleicht besser übers Leben lehren als Unterrichtsstoff lehren?
Also es kommt vor, dass ich manchmal vor einer Klasse dann meine Lebensphilosophie
eine Flasche Whisky
weitergebe. Ja. Ja. Nein, ich finde, die Arbeit mit Kindern ist... Ich mag alte Menschen nicht. Ich komme mit alten Menschen nicht zurecht. Und es ist für uns, es ist einfach das Wichtigste für unsere Gesellschaft, dass unsere Kinder, dass die gut erzogen werden und dass wir unsere Kinder nicht zu kleinen egoistischen Arschlöchern erziehen, sondern ich muss ihnen, Kinder müssen lernen, wie diese Welt funktioniert, sie müssen lernen, dass, wie die Natur funktioniert. Und als Lehrer habe ich auch den Auftrag, ich darf ja nicht lügen. Und ganz wichtig ist auch für mich, dass ich ihnen keine Religion beibringe, sondern ihnen Naturwissenschaften kann vermitteln, damit sie irgendwann, wenn die Kinder dann erwachsen werden, müssen sie einen Beruf lernen und sie müssen in dieser Welt bestehen und das einfach eine schöne Verantwortung als Lehrer, Kinder zu bilden. Und ja, das ist eigentlich das Schönste, wenn ein Kind, das mal bei mir zur Schule ging, dann irgendwie mit 18 triffst du das Kind dann wieder und dann hat es irgendwie eine Lehrstelle und es kommt zu dir und sagt, hey, sie waren mal mein Lehrer und es war mega cool und ich habe jetzt eine Lehrstelle gefunden und das sind unglaublich schöne Momente, wenn das passiert und das ist das Leben. Ja,
so. Schön. Ja. Ein schöner Abschlusssatz, oder?
Ja, das ist das Leben.
Das war's mit der ersten Folge Überleben, dem Podcast, der sich den Fragen des Lebens stellt. Es geht weiter, immer am ersten Sonntag im Monat, sprich am 2. September kommt das nächste Interview. Ihr bleibt up to date, wenn ihr dem Projekt auf Instagram oder auf Facebook, in erster Linie auf Instagram folgt und dort regelmäßig in die Stories schaut, respektive ihr könnt in 2 Wochen den nächsten Teaser erwarten, wen ihr dann im Interview erwarten dürft. Noch ein herzliches Dankeschön nochmals an Silvan Lanz, der das Cover gestaltet hat. Und natürlich ein großes Dankeschön an Simon aka Meister Lampe, der für das Soundlayout zuständig ist. Geht mal bei ihm vorbeischauen, er hat noch eine Menge andere coole Sounds selber produziert, eine eigene Platte rausgebracht, großartig. Ja, ich bedanke mich bei euch, ich würde mich auch, es mag eine Floskel sein, über Feedback freuen. Es war ja schließlich die erste Folge und ich habe überhaupt keine Ahnung, wer hier zuhört. Und ich würde gerne wissen, was haltet ihr davon? Habt ihr Anliegen oder habt ihr konstruktives Feedback? Dann schreibt es mir doch irgendwo in einer Kommentarspalte oder via Mail. Und schaut doch mal vorbei auf dominikasche.com. Dort gibt es übrigens auch ein Newsletter. Falls ihr jetzt kein Social Media habt und nicht up to date sein könnt, dann gibt es da den Newsletter, um euch einzutragen. Und auch wenn ihr Social Media habt, vielleicht gibt es ja im Newsletter noch ein paar mehr Informationen, die es sonst nirgends gibt. Bis dann, ich wünsche euch eine gute Zeit und man hört sich wieder am 2. September.